Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich regelmäßig mit Rechtsfragen, die für alle Verbraucher relevant sind. In der vergangenen Woche ging es beim BGH um die Schufa. Die Schufa kommt immer dann ins Spiel, wenn ein Verbraucher zum Beispiel seine Rechnungen nicht oder nicht pünktlich zahlt. Und dazu hat der BGH ein wichtiges Urteil gefällt, das ich mit meinem Kollegen Kolja Schwarz besprechen möchte. Er war bei der Urteilsverkündung mit dabei. Kolja, was genau macht nochmal die Schufa?
Ja, die Schufa ist eine private Wirtschaftsauskunftei. Sie bewertet die Kreditwürdigkeit von uns allen. Nach eigenen Angaben hat sie Daten über 68 Millionen Menschen in Deutschland gespeichert. Und konkret funktioniert das so. Unternehmen übermitteln Daten ihrer Kunden, also zum Beispiel über offene Rechnungen an die Schufa. Und die Schufa erstellt dann daraus einen sogenannten Schufa-Score, also für jede Person einen persönlichen Wert, der besagen soll, wie kreditwürdig man ist. Und dieser Schufa-Score, der kann dann zum Beispiel von Banken, Unternehmen oder auch Vermietern abgefragt werden. Und davon hängt dann oft ab, ob man einen Bankkredit, einen Handyvertrag oder auch einen Mietvertrag für eine Wohnung bekommt. Und selbst wenn man die Schulden später begleicht, dann behält die Schufa diese Daten in der Regel noch 3 Jahre im System. So lange ziehen sie dann auch den Schufa-Score runter. Nur bei einmaligen Zahlungsausfällen und einer Nachzahlung innerhalb von 100 Tagen, da löscht die Schufa bereits nach 1,5 Jahren.
Worum ging es nun beim BGH? Da hatte ja ein Verbraucher die Schufa verklagt. Was wollte der Verbraucher erreichen?
Der Kläger hatte mehrere eher kleine Rechnungen zunächst nicht bezahlt. Und diese Informationen, die waren dann wie üblich bei der Schufa gelandet. Und obwohl er die Rechnung dann nachträglich bezahlt hatte, hat die Schufa die Einträge nicht gelöscht und errechnete einen Scorewert für ihn, der die Gefahr eines Zahlungsausfalls als sehr kritisch einstufte. Der Kläger, der meinte, er habe die Schulden ja beglichen und es würde gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, wenn die Schufa das einfach weiter speichert. Dafür gäbe es auch gar keinen Grund aus seiner Sicht. Und außerdem würden auch Schulden im öffentlichen Schuldnerverzeichnis immer sofort gelöscht, wenn Schulden beglichen werden. Und dann müsse das doch auch für die Schufa gelten.
Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was hat der Bundesgerichtshof denn entschieden?
Der BGH hat zunächst entschieden, auch wenn Schulden später beglichen werden, dann muss die Schufa den Eintrag nicht sofort löschen. Die Schufa verfolge ein berechtigtes Interesse, sagen die Richterinnen und Richter, denn es ginge hier um eine zuverlässige Beurteilung der Kreditwürdigkeit möglicher Kunden von Banken und Unternehmen, von Vermietern. Weil aber auf der anderen Seite das Interesse einzelner Menschen an der Löschung ihrer privaten Daten steht, Daten, die ihre Kreditwürdigkeit in Frage stellen können, dürfen diese Informationen, wenn die Schulden beglichen sind, auch nicht ewig weiter gespeichert werden. Der BGH sagt aber, die von der Schufa derzeit angewendeten Fristen würden in den meisten Fällen beide Seiten ausreichend berücksichtigen, also 3 Jahre oder 1,5 Jahre bei einmaligen Zahlungsausfällen und schneller Nachzahlung. Darüber hinaus, und das ist das Neue an dem Urteil, muss sich die Schufa einzelne Fälle genauer anschauen. Wenn die Schuldner besondere Umstände vorbringen, Härtefälle etwa, dann kann das eine schnellere Löschung erforderlich machen, so haben es die Richterinnen und Richter gesagt.
Das dürfte also nicht der letzte Streitfall in Sachen Schufa gewesen sein. Es gab noch einen weiteren spannenden Fall beim Bundesgerichtshof. Ein Urteil wird es dazu erst im nächsten Jahr geben, aber der Fall ist so interessant, dass wir ihn hier im ARD-Radio-Report Recht trotzdem besprechen wollen. Geklagt hatte hier eine Frau mit pakistanischem Namen, die eine Mietwohnung sucht und beim Makler abgeblitzt ist. Bei der Verhandlung war meine Kollegin Exona Hüseni vor Ort. Exona, auch hier zuerst die Frage, worum ging es genau?
Ja, es geht um eine junge Frau, Humaira Wasim, die in Deutschland geboren ist, in Deutschland aufgewachsen ist, die ist Grundschullehrerin und hat pakistanischen Migrationshintergrund und deswegen eben auch einen pakistanischen Namen. Sie hat vor ein paar Jahren für ihre Familie, die gerade größer geworden ist, sie hat ein Baby bekommen, eine größere Wohnung gesucht und deswegen hat sie einen Immobilienmakler angeschrieben über ein Internetformular auf der Seite des Maklerbüros. Und schon nach wenigen Minuten kam aber schon die Antwort vom Makler, sorry, alle Besichtigungstermine sind schon weg. Und das fand sie deswegen komisch, weil die Anzeige ganz frisch erst hochgeladen war. Da hat sie gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Fand sie komisch und dann hat sie vermutet, dass es vielleicht an ihrem pakistanischen Namen liegen könnte, dass sie keinen Besichtigungstermin bekommt. Also hat sie direkt danach nochmal eine neue Bewerbung geschickt um die Wohnung. Aber diesmal mit einem deutschen Namen, nämlich Julia Schneider. Und alle anderen Sachen wie Einkommen, Job hat sie identisch gelassen. Und dann hat sie aber direkt ein Angebot für einen Besichtigungstermin bekommen. Sie hat dann noch ein paar weitere Anfragen gestellt, immer erstmal mit pakistanischem Namen und dann mit einem deutschen Namen hinterher. Und das Ergebnis war ziemlich klar. Für alle Anfragen mit pakistanischem Namen hat sie Absagen kassiert und für die Anfragen mit deutschem Namen hat sie Zusagen bekommen. Und jetzt verlangt sie vor dem Makler eben 3.000 Euro Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dem AGG, wegen Diskriminierung. Und jetzt ist eben der Fall beim BGH gelandet.
Um welche rechtlichen Fragen geht es hier denn genau?
Also es geht vor allem um zwei rechtliche Fragen. Die eine rechtliche Frage ist, darf man eigentlich diese Scheinanfragen, die sie da gestellt hat, das nennt sich Testing, darf man die vor Gericht als Beweis vorbringen, dass eben Diskriminierung vorgelegen hat? Und die zweite Frage, die ist noch wichtiger, würde ich sagen, in dem Fall. Kann man als Wohnungsinteressent, wenn man denn Diskriminierung vermutet, den Makler verklagen? Und haftet der überhaupt nach dem AGG oder müsste man eigentlich den Vermieter verklagen?
War denn eine Tendenz erkennbar während der Verhandlungen, wie der BGH am Ende entscheiden wird?
Ja, die war erkennbar. Ich würde sagen, die war ziemlich klar. Der Senat, der das verhandelt hat, der gibt ganz gerne mal so eine vorläufige Einschätzung bei der Verhandlung ab. Und es war auch letzte Woche so. Der Vorsitzende hat gesagt, dieses Testing, also diese Scheinanfragen, die sind ganz klar rechtlich in Ordnung. Also das darf man so machen. Wie soll man auch sonst nachweisen, dass man diskriminiert worden ist? Er hat es auch mit Wettbewerbsrecht verglichen, wo man irgendwie Testkäufe in Läden tätigt. Die zweite Frage, ob der Makler haften soll und kann, da hat auch der Vorsitzende gesagt, es ist in Ordnung, denn der Zweck des AGG, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, ist es ja eben, Diskriminierung zu verhindern. Und der Vorsitzende hat auch nochmal gesagt, der Wohnungsbewerber, der kennt ja oft gar nicht den Vermieter. Und da ist der Makler manchmal der einzige Kontakt, den man hat. Und er ist sozusagen ein Nadelöhr oder ein Gatekeeper, also ein Torwächter, der eben darüber entscheidet, wer überhaupt eingeladen wird zur Besichtigung und wer nicht. Und deswegen muss es auch möglich sein, den Makler zu verklagen und nach dem AGG Entschädigung zu fordern.
Es sieht also ganz gut aus für die Klägerin. Sein Urteil zu diesem Fall wird der BGH Ende Januar verkünden. Zum Schluss noch ein Urteil, das der Europäische Gerichtshof in Luxemburg verkündet hat. Dabei ging es um die polnische Justiz. In Polen hatte die frühere nationalkonservative PiS-Regierung ja vor Jahren eine sehr umstrittene Justizreform durchgeführt, um die Gerichte auf Regierungslinie zu bringen. Mit der hatte sich der EuGH schon mehrfach beschäftigt und diesmal ging es um das polnische Verfassungsgericht, das ebenfalls mit regierungsnahen Richterinnen und Richtern besetzt wurde. Einzelheiten dazu von Philipp Rajon.
Vor 4 Jahren hatte das polnische Verfassungsgericht für viel Wirbel gesorgt. In 2 Urteilen weigerte sich das höchste polnische Gericht, europäisches Recht und Urteile des Europäischen Gerichtshofs anzuerkennen. Daraufhin leitete die EU-Kommission in Brüssel ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Sie verklagte Polen vorm EuGH und bekam nun Recht. Mit seinen Entscheidungen habe das polnische Verfassungsgericht gegen EU-Recht verstoßen, so der Europäische Gerichtshof. Im Kern geht es dabei um die umstrittene Justizreform in Polen. Die frühere nationalkonservative PiS-Regierung hatte mit der Reform versucht, die gesamte polnische Justiz auf ihre Linie zu bringen und die Gerichte mit linientreuen Richterinnen und Richtern zu besetzen. Die EU-Kommission hatte wiederholt festgestellt, dass wesentliche Teile der Reform nicht mit europäischem Recht vereinbar sind, weil sie die Unabhängigkeit der Justiz untergraben habe. Auch das polnische Verfassungsgericht wurde mit parteinahen Richterinnen und Richtern besetzt. Dazu hat der EuGH nun geurteilt, dass das Verfassungsgericht kein unabhängiges und unparteiisches Gericht mehr sei.
Nach diesem Urteil stellt sich die Frage, welche Rechtsfolgen hat diese Entscheidung? Wenn Polen die Justizreform nicht zurückdreht, beziehungsweise das Verfassungsgericht bei seiner Haltung gegenüber dem EuGH bleibt, dann drohen nämlich hohe Zwangsgelder. Die Lage in Polen ist allerdings sehr vertrackt. Polen hat mittlerweile eine neue EU-freundliche Regierung, angeführt vom EU-freundlichen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Der würde die Justizreform auch gerne wieder rückgängig machen, aber das ist unglaublich schwierig und das wiederum liegt am politischen System in Polen. In Polen hat nämlich der Präsident, anders als in Deutschland, eine sehr starke Stellung. Und der Präsident ist ein Gegner von Tusk. Er kann entsprechende Gesetzesvorhaben blockieren, indem er ein Veto einlegt. Und dieses Veto wiederum, das kann zwar vom Parlament überstimmt werden, aber nur mit einer Dreifünftelmehrheit. Und diese Mehrheit, die hat die Tusk-Regierung im Parlament nicht. Das ist für sie ein sehr großes Problem und eine schwere Hypothek. Und deshalb dürfte dieser Streit über die polnische Justizreform auch weitergehen.